Den Text wollen wir jetzt lesen, Epheser 4. Wir lesen ab Vers 7. Epheser 4, ab Vers 7. Paulus schreibt: Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von einem jeden Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hinter das Haupt ist Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Wir beten. Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus kommen wir zu dir und danken dir von ganzem Herzen für diesen Nachmittag. Danken dir für die Zeit, die du uns jetzt gibst. Danken dir für das Geschenk, das du für uns vorbereitet hast. Hier zusammen zu sein, bei offenen Bibeln, dein Geist unter uns zu wissen und du kannst uns begegnen. Herzlichen Dank. Gut, dass du uns kennst, dass du unsere Stärken und Schwächen kennst, dass wir vor dir offenbar sind, dass du auch unsere ganzen Erfahrungen kennst, die wir gemacht haben in deiner Gemeinde, mit deiner Gemeinde und die andere mit uns gemacht haben. Und jetzt sind wir froh, dass du an diesem Nachmittag uns neu ein Wort gibst, das für uns Orientierung, Maßstab, Wegweisung sein kann, was du möchtest, was dir gefällt, wie du dir die Dinge vorstellst. Und wir bitten dich, dass auch an diesem Nachmittag dein Geist unter unserem Wirken ist und das Reden und das Hören gesegnet ist und bestätigt wird durch dich, unseren Gott. Hab von Herzen Dank, dass du in unserer Mitte bist. Wir ehren dich. Amen.
Ja, wenn die Brüder zusammen sind. Es sind tatsächlich dann die Schwestern im Griechischen mit gemeint. Darf ich, bevor ich zu meinem Text komme, da eine Anmerkung aus dem Epheserbrief machen? Da sind ja auch zum Beispiel im Schlussgruß in Kapitel 6 dann die Geschwister in Ephesus gegrüßt. Und in meinem Epheser-Kommentar habe ich das dann im Einzelnen mit griechischen Belegen dargestellt. Im Griechischen ist es tatsächlich so, da gibt es das Wort Bruder in der Einzahl, jetzt mal klein bisschen griechisch, das heißt Adelphos. Kann man Adelphos, Phil Adelphia, ja, da ist das ja mit drin, Adelphos. Und die Schwester Adelphä. Aber wenn es, nehmen wir an, man hat in der Familie Jungs und Mädchen, dann heißen die Adelphoi. Und da gibt es dann kein Wort mehr, das ist grammatisch eine männliche Form, aber es ist ein Begriff, der im Griechischen dann immer für gemixt auch gebraucht ist. Und man muss dann immer hinschauen bei Adelphoi, ob nur Männer angesprochen sind, dann ist es, weil es eine männliche Form hat, Brüder. Aber wenn vorauszusetzen ist, da waren auch Frauen dabei, muss man mit Geschwister übersetzen. Da gibt es also interessante Briefe, Papyri und so, die man gefunden hat, wo dann irgendein Vater, der zur See fährt, an seinen Sohn und seine Tochter und den Sohn und jene Tochter schreibt. Und wenn er dann sagt, ihr Geschwister, vertragt euch, dann heißt es Adelphoi. Und das darf man halt dann nicht mit Brüder übersetzen, sondern muss mit Geschwister übersetzen. Und von daher, wenn manchmal in der Bibel an gewissen Stellen, wenn eine ganze Gemeinde gegrüßt wird, die Brüder gegrüßt werden, ist es eigentlich ein kleiner Übersetzungsfehler. Im pietistischen und evangelikalen Bereich wird dann immer gesagt, gütig sind die Schwestern auch mit gemeint. Nee, sie sind, wenn man korrekt übersetzt, sind sie sogar so mit zu übersetzen, Geschwister. Also wenn Paulus an eine Gemeinde schreibt, wo es ja nicht nur Jungs gab, sondern auch Mädchen, Männer und Frauen, dann muss man sagen, übersetzen Geschwister. Ja, das ist dann nicht Bibel in gerechter Sprache, sondern es ist einfach korrektes Griechisch. Okay. Ja, und es gibt Zusammenhänge, wo es dann anders ist. Ja? Also wenn es nur Frauen sind, die Geschwister sind, dann sind es Adelphai. Wenn es nur Männer sind, ist es auch Adelphoi. Aber wenn es Geschwister, Männer und Frauen sind, heißt es Adelphoi. Genau wie wenn es Brüder sind. Der Zusammenhang macht es dann immer klar. Ende der Griechischstunde. Okay. Heute Nachmittag geht es jetzt immer noch um den Geburtstag der Gemeinde, sozusagen um das Pfingstthema, wo ja ein guter Anlass ist, gerade das Pfingstfest über Gemeinde nachzudenken und was Gott für die Gemeinde mit auf den Weg gegeben hat. Und hier in diesen Versen, Epheser 4, ich werde Vers 11 bis 16 auslegen und kurz auf Vers 7 folgende unterwegs sozusagen eingehen, da ist jetzt die Rede von dem großen Geschenk, dass Gott seiner Gemeinde mitgemacht hat, dass er von Anfang an der Gemeinde eingestiftet hat. Und Gott gab Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, zur Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hinkommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis Gottes und so weiter. Und Gott gab für seine Gemeinde diese Leute. Das meine ich, wenn ich hier in der Überschrift so formuliere, Gottes Geschenk für seine Gemeinde. Gott gibt seiner Gemeinde begabte Leute. Und das ist von Anfang an so. Deswegen geht das hier mit Aposteln und Propheten los. Das ist schon das, was am Pfingsttag selbst in Jerusalem zum Ausdruck kam. An dem Tag, wo die ersten Tausende zum Glauben kommen an Jesus, da ist es ein mit Gottes Geist begabter und 3 Jahre lang von Jesus zubereiteter Petrus, der noch 5 Wochen vorher voll Angst war und den Mund nicht aufkriegte, nur vor einer Einzelperson und Jesus verleugnet hat, der jetzt vor Tausenden steht und Jesus glühend verkündigt. Und Gott gebraucht dieses Wort dazu, dass es Menschen durchs Herz geht und Menschen finden zu Jesus und Gemeinde Jesu entsteht. Und der mit seinen Kollegen hinterher sagt in den nächsten Wochen, selbst wenn sie mit dem Leben bedroht werden, wir können es nicht lassen, von dem zu sagen, was wir gesehen und gehört haben. Gott gibt seiner Gemeinde begabte Leute. Das ist sein Geschenk. Schauen wir uns diesen Vers 11 in Epheser 4 mal gerade näher an. Und er gab die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Damit beginnt das alles. Am Ende in Vers 16 wird dann stehen, der Leib Christi, der zusammengefügt wird und der sich auferbaut, also wirkliche geistliche Auferbauung erlebt, zu geistlichem Wachstum, geistlicher Gesundheit. Aber am Anfang stehen diese begabten Leute. Dieses er gab, ist ja ein Zitat, das könnte man hier in Anführungszeichen setzen, denn Paulus erklärt ja ab Vers 8 einen Vers aus Psalm 68, Vers 19. Nicht? Deshalb heißt es, aufgestiegen in die Höhe, nahm er Gefangene gefangen, wird unterschiedlich übersetzt, und gab den Menschen Gaben. Zitat Ende. Psalm 68, also ist ein komplizierter Prozess, wie jetzt es, wie Paulus ihn hier braucht und woran er anknüpft. Zunächst mal ein Vers, der da über Gottes Handeln und den Sieg Gottes spricht zu alttestamentlichen Zeiten in einer ersten Erfüllung. Und dann ist allerdings interessant, das wissen viele nicht, dass dieser Vers im Judentum immer wieder interpretiert wurde. Aufgestiegen in die Höhe, nahm er gefangen die Gefangenen und gab den Menschen Gaben. Und man hat sich da unter den jüdischen Schriftgelehrten viel Gedanken gemacht. Und mit diesen Schriftgelehrten habe ich mich reichlich beschäftigt. 3 Jahre meines Lebens nichts anderes getan, als mich von morgens um 8 bis nachts um 1, 3 Jahre lang meines Lebens mit frühjüdischen Schriftgelehrten zu beschäftigen. Darüber hatte ich damals promoviert, meine Doktorarbeit geschrieben. Ben Sira als Schriftgelehrter. So ist das dicke Buch. Und das war hochinteressant, sich mit dem Judentum zu beschäftigen. Interessant ist, dass dieser Vers aus Psalm 68, Vers 19 im Judentum dann auf Mose angewendet wurde. Mose stieg hinauf auf den Sinai und er gab den Menschen Gaben. Was denn? Das Gesetz. Das war das, was die Rabbiner, die Pharisäer glaubten. So haben die diesen Vers verstanden, der ja im eigentlichen Zusammenhang eigentlich Gott beschreibt. Aber sie haben ihn auf Mose gedeutet. Und die Gaben an sein Volk waren dann 613 Gebote und Verbote. Interessant, dass Paulus, der ja selber mal Pharisäer war, diesen Vers zitiert. Und ich kann mir das nicht anders vorstellen, als wenn er hier einen Vers aufgreift, der bei den pharisäischen Schriftgelehrten eine große Rolle spielte. Mose hat uns als Gottesgabe das Gesetz gegeben, dass Paulus genau an dem Vers anknüpft und ihn völlig anders auslegt. Wieder viel mehr näher dran an dem, was schon mal im Alten Testament ist. Es ist nicht Mose, es ist Gott. Er, Christus, stieg auf. Was heißt das nicht anders, als dass er vorher herabgekommen ist auf die Erde? Dieses Er stieg auf wird hier auf die Himmelfahrt bezogen. Und dann gab er den Menschen Gaben. Und das ist dann halt nicht ein Haufen Gesetze, eine Fülle von Geboten und Verboten, wie sie die Pharisäer interpretiert haben. Nicht eine Gesetzesreligion, sondern er gab was ganz anderes. Und das werden wir uns gleich anschauen. Also in diese Richtung geht hier diese Auslegung. Das Aufgestiegen wird ja in Vers 9 schon erklärt. Jesus ist erst herabgekommen vom Himmel, dann aufgestiegen bei der Himmelfahrt und dann gab er Gaben, nämlich er gab Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und da muss man jetzt nochmal am Pfingstfest anknüpfen. Das Pfingstfest in Israel hatte 2 Bedeutungen. Da waren im Grunde 2 Feste ineinander geflochten. Zum einen war das Pfingstfest das Fest der Erstlingsfrüchte. Da hatte man die Erstlingsfrüchte geerntet. Und es war natürlich sehr passend, dass Gott ausgerechnet an diesem Tag, als Pfingsten, Shavuot, erfüllt war, die Erstlinge in die Gemeinde Jesu eingesammelt wurden. Welch eine Ernte! Aber das andere war, in Israel hat man an diesem Erntefest auch das Fest der Gesetzgebung gefeiert, dass Mose Israel das Gesetz gegeben hat. Das ist bis heute so in Israel. Pfingsten ist Fest der Erstlingsfrüchte und Fest der Gesetzgebung. Und insofern ist das sehr schön, dieser Vers passt gerade heute auch hier auf diesen unseren Tag. Der spielt hier eine Rolle. Gott hat eben nicht an Pfingsten seiner Gemeinde sozusagen als Grunddokument Gesetze eingestiftet, sondern er hat ihnen das Evangelium des neuen Bundes gegeben. Und das merkt man jetzt hier, wenn man sich das mal genauer anschaut. Er gab zunächst mal Apostel und Propheten. Jetzt müssen wir diesen beiden Begriffe auf dem Hintergrund des Epheserbriefes uns mal anschauen. Es ist ganz wichtig, wenn man die Bibel auslegt, dass man immer schaut, wie gebraucht ein bestimmter Brief oder ein bestimmter Autor bestimmte Begriffe. Und das ist mir umso interessanter gewesen. Ich fuhr mal von Bad Blankenburg, vom Allianzhaus mit irgendeinem Bruder im Herrn, der darüber schon mal ein Buch geschrieben hat, über Gemeindebau und so weiter. Und er fragte mich, hast du mein Buch schon gelesen? Ja, ich sage, ich habe es gelesen. Und, was meinst du? Gut, ich meinte, habe dann erstmal viel Freundliches gesagt. Und ja, aber meine besondere Idee, dass wir in dieser Zeit den fünffältigen Dienst brauchen. Wir brauchen wieder Apostel, wir brauchen Propheten, wir brauchen Evangelisten, wir brauchen Hirten, wir brauchen Lehrer. Hast du das auch gelesen? Ja, sage ich, habe ich gelesen. Und er merkte schon, ich wurde etwas einsilbiger, ich wollte ja nicht unhöflich sein. Ja, was meinst du dazu? Er sagt, du wirst dem Wortlaut des Epheserbriefes nicht gerecht. Doch, das steht in Epheser 4, Vers 11. Ja, sage ich, du musst da aber genau lesen. Paulus gebraucht die Begriffe Apostel und Propheten im Epheserbrief nicht für irgendwelche Apostel heute oder Propheten im Sinne der Gemeindeprophetie, wie das im 1. Korinther 12 zum Beispiel der Fall ist. Gemeindeprophetie, die geprüft werden muss. Sondern im Epheserbrief hat er diese Kombination Apostel und Propheten im Blick für diejenigen, die Gott gebraucht hat, um die Offenbarung des neuen Bundes zu bringen. Kapitel 2, Vers 20. Die Gemeinde wird gebaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wo Christus der Eckstein ist. Er hat also hier im Sinne diejenigen, die gekommen sind, um das Fundament für die gesamte Gemeindezeit zu legen. Mit anderen Worten, die Apostel und Propheten, wie Paulus sie hier sieht, sind diejenigen, die Gott autorisiert hat, Jesus autorisiert hat, in seinem Namen, in seiner Autorität die Grundlage zu legen für das, was gilt zwischen dem ersten Kommen Jesu und der Wiederkunft Jesu. Das heißt, die Offenbarung der Gemeindezeit zu bringen. Alles, was neben diesem Grund gebaut wird, was darüber hinausgeht, das muss wieder korrigiert werden, auf diesen Grund zurück. Was weniger ist als dieser Grund, das muss erweitert werden auf das hin, was gegeben ist. Da geht es um die Norm und das Fundament und Jesus gibt die Richtung vor, wie das ein Eckstein tut. Und Paulus gebraucht genau diesen Sprachgebrauch dann auch in dem heilsgeschichtlich so wichtigen Kapitel 3, wo es darum geht, wie ist denn die Botschaft von der Gemeinde, das Geheimnis der Gemeinde, das in früheren Generationen nicht geoffenbart wurde, wie ist das denn nun bekannt geworden? Und da steht dann eben in Kapitel 3, dass Gott diese Botschaft, das Geheimnis der Gemeinde, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart hat. Vers 5. Nicht dies, nämlich das Geheimnis Christi, Vers 4, war in früheren Zeiten den Menschen nicht kundgemacht. Jetzt ist es geoffenbart worden, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Das heißt, diese Apostel und Propheten, die Paulus hier im Epheserbrief im Blick hat, sind diejenigen, denen das Neue Testament offenbart wurde. Die Botschaft, die kanonische Botschaft des Neuen Testaments. Es gibt sowohl, wenn es um Apostel geht, gibt es einen, darf ich mit einem Wort kompliziert werden, es gibt da einen terminologischen Gebrauch des Wortes, also einen Fachwortgebrauch. Dann sind die Apostel die 12 Apostel. Oder es gibt einen allgemeinen Gebrauch, Apostolos, der Gesandte, der Abgesandte, der Missionar, wird zum Beispiel im 1. Korintherbrief verwandt, wo Paulus letzten Kapitel sagt, mit der Spende, nicht, da sollen Abgesandte von der Gemeinde die Spende, was sie gesammelt haben, eben weiterleiten dann nach Jerusalem und eventuell fährt er selber mit. Da ist das Wort Apostolos nur im Sinne von Gesandte, also nicht als Fachwort gebraucht. Aber es gibt eben auch dieses, das Fachwort, das sind die 12. Man kann sich ja Gedanken machen, ob vielleicht der Paulus der 12. war. Also ich habe immer diesen Verdacht. Lukas erzählt ja nur, aber da lege ich mich nicht fest. Ich glaube, das ist nicht klar genug. Offenbarung, Apostelgeschichte 1, Jesus sagt, ihr sollt in Jerusalem bleiben und eigentlich nur eine Sache tun. Warten, bis die Verheißung erfüllt wird, bis der Geist kommt, dann geht's weiter. Und dann wird der rührige Petrus schon wieder aktiv. Leute, wir müssen mal was tun, wir müssen auch mal einen Apostel wählen. Der Judas ist uns ja abhanden gekommen. Es kann doch nicht sein, 11 ist eine ungerade Zahl, da brauchen wir wieder einen. Guckt mal, das muss er, das. Gut, dann wird der Matthias gewählt, am Ende fällt das los, es stehen nur 2 da, einer muss es werden. Also wenn ich so die Erzählabsicht des Lukas sehe, frage ich mich, warum erzählt der Apostel, der Lukas diese Wahl von Matthias? Erzählt vorher, dass Jesus nicht gesagt hat, ihr sollt aber jetzt bis dahin, also spätestens bis Pfingsten möchte ich die Sache mit den Aposteln geregelt haben, dass das wieder 12 sind. Sondern Jesus hat ihnen was völlig anderes gesagt. Sie sollen warten, bis der Geist kommt. Sie machen Losverfahren, mit dem sie auch notfalls ohne den Heiligen Geist das zur Entscheidung bringen können. Und dann erzählt Lukas in der Apostelgeschichte 28 Kapitel lang, was alles mit den Aposteln wichtig war und erwähnt den armen Matthias mit keinem Wort mehr. Aber erzählt ausführlich, wie es dazu kam, dass der Paulus Apostel wurde und was Gott durch diesen Mann getan hat. Also ich frage mich, mehr will ich nicht sagen, ob Lukas uns durch diese Erzählweise deutlich machen soll, hier ist ein bewährter, netter Mensch, ein Jünger Jesu, zum Apostel verordnet worden von Petrus und Co. in der Zeit, bevor der Geist Gottes kam. Losverfahren werden dann auch nicht mehr berichtet nach Pfingsten. Aber wen Gott sich erwählt hat, das kommt in der Apostelgeschichte auch mehrmals vor, dass Gott den Paulus erwählt hat. In die Richtung geht es dann weiter. Gut, ich vermute, ganz vorsichtig, ohne zu sehr zu kritisieren und so, wird deutlich, wie Gott sich selber seinen 12. wieder gesucht hat. Aber da kann man wirklich nicht ganz sicher sein bei der Auslegung. Wer das anders sieht, also so deutlich wird es nicht gesagt. Auf jeden Fall, es gibt Apostel, die einfach von Jesus berufen wurden. Wissen Sie, was Apostel eigentlich ist? Nicht nur das Wort Gesandter. Das Wort ist ja eine griechische Übersetzung eines hebräischen Begriffes, der heißt Schaliach. Und ein Schaliach, da galt im Judentum der Rechtssatz, der Schaliach, der Gesandte eines Menschen, der Abgesandte, der Botschafter, ist wie sein Herr. Das ist wie bei uns der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland. Mit der Autorität der Bundesrepublik Deutschland vertritt er Deutschland in irgendeiner Niederlassung im Konsulat, in der Botschaft eben der Bundesrepublik. Der Gesandte steht da mit der Autorität seines Herrn. Also wenn es je das Amt eines Stellvertreters Christi auf Erden gab, dann war das im Zwölferkreis angesiedelt. Da gab es solche, die Jesus gesagt hat, wer euch hört, hört mich. Ihr geht als Botschafter an Christi statt im eigentlichsten Sinne. Ihr seid diejenigen, die jetzt der Messias sendet, um seine Botschaft zu den Leuten zu bringen. Jesus hat selber kein Buch hinterlassen, nicht geschrieben. Aber Jesus hat Leute eingesetzt, denen er gesagt hat, was ich euch anbefohlen habe, das lehrt ihr den Menschen aus den Völkern, die zum Glauben kommen. Oder Johannes 17, bewahrt die Botschaft, die ich euch vom Vater gegeben habe, gebt sie weiter und so weiter. Und nun waren es ja nicht nur die 12, die die Offenbarung des neuen Bundes brachten. Lukas und einige andere sind ja keine 12er Apostel gewesen. Und ich glaube, dass deswegen der Apostel Paulus sagt, die Offenbarung des neuen Bundes, dieses Fundament, auf das die Gemeinde für die ganze Gemeindezeit gebaut wird, und wo das Geheimnis der Gemeinde offenbart wird, das wurde seinen heiligen Aposteln und Propheten offenbart. Und dann wäre es ja interessant, wenn das der Sprachgebrauch im Epheserbrief ist, dass Paulus nun weitergeht und sagt, und wenn dann die Offenbarung des neuen Bundes mal da ist, und das heißt ja, wenn wir jetzt nochmal an Psalm 68 denken, er hat uns nicht ein Gesetz gegeben, sondern er hat uns die frohe Botschaft gebracht, dass er aus purer Gnade Menschen rettet, aus Israel und aus allen Nationen, und eine Gemeinde schafft, die zu seiner Verherrlichung da ist. Das ist Evangelium. Er hat uns nicht das Gesetz gebracht, wie die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten meinen, als seine Gabe, sondern er hat uns Menschen gegeben, durch die er uns sein Offenbarungswort des neuen Bundes gebracht hat. Und das ist pures Evangelium. Und dann, wenn dieses Evangelium da ist, wenn diese Botschaft des Neuen Testaments da ist, wo selbst die Ermahnungen ja nicht Gesetz sind, sondern etwas, wo das, was Gott vorgegeben hat, geschenkt hat, an Erlösung gegeben hat, nun zur Auswirkung kommen soll. Nicht? Gerade Epheserbrief, Epheser 1 bis 3, wird erstmal gesagt, das hat Gott euch geschenkt. Und deswegen kann ich euch jetzt ermahnen, tut's doch. Das ist nicht mehr Gesetz, was der Mensch aus seiner fleischlichen Kraft heraus tun können soll, sondern das ist etwas, wie es in Kapitel 2 steht, er hat euch aus Gnade gerettet und er hat euch nicht durch Werke gerettet, aber zu guten Werken, zu denen er euch vorherbereitet hat, dass ihr nur noch darin wandeln müsst. Also, das ist Evangelium. Merken Sie die kleine Polemik hier gegen eben die Pharisäer und Schriftgelehrten? Nein, er hat uns kein Gesetz gegeben und jetzt tut's und strengt euch an, ob ihr Gott gefallen könnt. Seine Gabe ist, er hat uns Menschen gegeben, die uns die Botschaft von der Erlösung und ihrer Auswirkung und wie Gott daraus Gemeinde macht, die zu seiner Verherrlichung lebt, das hat er uns gegeben. Und diese Botschaft, die tragen Evangelisten jetzt zu den Leuten. Insofern werden hier als drittes Evangelisten genannt. Was ist ein Evangelist, biblisch gesehen? Die Bibel gebraucht den Begriff nicht so oft. Ich will nur mal daran erinnern, dass sie ihn ausdrücklich gebraucht bei Timotheus. Tu das Werk eines Evangelisten, wird ihm gesagt im zweiten Timotheusbrief. Was hatte denn der Timotheus zu tun? Im Grunde war er mehr als nur ein Veranstaltungsredner für eine Woche Zeltmission. Der wurde zum Beispiel in Mazedonien zurückgelassen oder in Ephesus zurückgelassen, um dort zu wirken, um Gemeinde zu bauen. Und sozusagen am Ende seines Dienstes steht, dass er Hirten und Lehrer, also Älteste, einsetzen soll in die Gemeinde. Und dann zieht er weiter, Titus ähnlich. Nicht? 1. Timotheus 3, jetzt setze du doch Älteste ein da in der Gemeinde und Diakone und so. Also wenn ich das richtig verstehe, könnte man einen Evangelisten in diesem Sinne, wie Timotheus es war, eher, also weniger vergleichen eben mit einem Veranstaltungsredner, der mal kurze Zeit da ist und einfach schön und gut und segensreich evangelisieren kann. Das auch, aber er ist mehr. Er bleibt am Ort, bis Gemeinde beginnt zu entstehen. Und bis er sozusagen die entstandene Gemeinde in die Hände der Hirten und Lehrer geben kann. Und dann zieht er weiter. Also vielleicht ist ein Evangelist nach neutestamentlichem Verständnis etwas zu erweitern, also nicht nur das, was wir oft unter Evangelist verstehen, etwas eher wie Gemeindegründer. Das, was er tut, zielt schon auf Gemeinde. Übrigens, das ist etwas, ein Gedanke, der mir immer wichtig war in der ganzen Gemeindewachstumsbewegung. Während ich selbst noch junger Christ war, da ging es halt vor allem um Evangelisation. Wenn in Gießen, wir wohnten damals in Osthessen, das Jans-Team war, dann packten uns schon als Teenager meine Eltern ins Auto, 1965, da war ich 13 Jahre alt. Kommt Kinder, wir fahren nach Gießen, auf dem Messeplatz ist das Jans-Team. Und dann waren 6000 Leute im Zelt, es war großartig. Übrigens damals für die damalige Zeit ausgesprochen progressive Musik. Wir sangen noch Reichslieder und ich musste als 13-Jähriger das Harmonium dazu spielen. Die sangen Negro Spirituals. Und so Sachen. Hildur Jans mit großer Stimme. Einige von uns werden das wissen. Und habe ich dann noch mein erstes Neues Testament bekommen, aber nach ein paar Wochen, zwei, drei Wochen, zogen die weiter, die Jans-Brüder. Es war segensreich und gut. In Gießen ist dadurch viel entstanden. Aber neutestamentlich gesehen wäre es so, die würden länger geblieben sein, bis Gemeinde entsteht. Und dann ziehen sie weiter. Und die Gemeindewachstumsbewegung, die hat diesen Gedanken eigentlich später betont. Sie hat gesagt, wir wollen nicht nur Leute bis zur Bekehrung führen, sondern wir wollen sie dann weiterführen, bis sie in eine Gemeinde integriert sind, bis Gemeinde entsteht. Und bei allem, was man kritisch über Gemeindebauinitiativen sagen kann, da kann man wahrscheinlich bei jeder ein Haar in der Suppe finden, muss man zumindest sagen, das war eine richtige Idee. So, also die Evangelisten sind da und bauen Gemeinde. Und irgendwann geht es ihnen wie dem Timotheus, wo Paulus ihm sagt, setze Älteste ein in der Gemeinde, so und so müssen die Ältesten beschaffen sein, setze Diakone ein, die müssen die und die Qualitäten haben. Der Titus kriegt Ähnliches auf Kreta gesagt, Älteste einzusetzen. Und dann ziehen diese Leute, Timotheus, Titus und solche Menschen weiter. Und das ist ja auch gut. Könnte es nicht sein, dass vielleicht, wenn wir heute von Gemeindegründung sprechen, so mancher Gemeindegründer zu lang blieb, weil er eine ausgesprochene Pioniergabe hat. Aber nicht jeder Gemeindegründer ist auch ein Gemeindehirte. Also ich glaube, für einen Gemeindegründer könnte es in vielen Fällen, ich kann das nicht für alle sagen, das ist jetzt keine biblische Aussage, aber in vielen Fällen sind Pioniertypen schon wirklich besondere Typen. Das müssen so Leute sein, wenn die eine geschlossene Wand sehen, dann suchen sie nicht die Tür, sondern senken die Hörner und gehen einfach mit dem Kopf durch die Wand. So ähnlich ist das ja oft. Wenn ich mir den Paulus, der war jetzt mehr als ein Gemeindegründer, der war Apostel, aber der wird in der einen Stadt gesteinigt, in der anderen nach einer Woche, in der nächsten nach zwei rausgeworfen. Jeder normale Mensch hätte bei der dritten Erfahrung dieser Art gesagt, lieber Herr, ich gebe hier mein Talent zurück, gib's einem anderen, das ist nicht mein Ding, ich versuche das nicht ein viertes Mal. Und Paulus macht das ganze Leben. Nirgends darf er lange bleiben, immer wieder die Erfahrung. Und wenn es längstens mal wie in Ephesus 3 Jahre geht, dann endet es dafür in einem umso größeren Tumult und wieder muss er gehen. Und 3 Jahre sind sehr lang für paulinische Verhältnisse. Aber er hat immer wieder von Anfang angefangen. Das ist wie wenn die Katze meines Bruders sich wieder mal in mein Haus schleicht und ich krieg sie und werf sie raus auf die Terrasse. Die kommt immer, ich muss mir keine Sorgen machen, die fällt auf die Füße und läuft weiter und kommt das nächste Mal wieder. Das ist schon seit 10 Jahren so. Ich habe es gerade vorgestern wieder probiert. Er liebt mich auf seine Art, aber er kommt immer wieder. Okay, Gemeindegründer sind schon besondere Typen. Pioniertypen überhaupt. Das sind übrigens auch Gründer von Werken. Ich hätte nie unsere Akademie gründen können. Ich kann sie leiten, aber ich hätte sie nicht gründen können. Ich glaube, dieses Maß mit nichts anfangen, das, ein bisschen was musste da sein, dann konnte ich es gestalten. Aber gründen, das sind besondere Typen. Aber diese Typen, die sind manchmal derartige Persönlichkeiten, dass kein anderer neben ihnen groß wird. Ich erinnere mich noch, als ich noch Lehrer an der Bibelschule Wiedenest war, als mein Kollege Karl Bayer in Budapest war. Dort war ein Gemeindehaus gebaut worden. Bayer war dort und kam wieder und sollte das Dozentenkollegium grüßen. Und da war ein Bruder, der ging jetzt auf die 80 zu und ließ uns alle grüßen. Und Karl Bayer stellte ihm die Frage, ob inzwischen auch andere Brüder mit in der Verantwortung für die Gemeinde sind. Und dann sagte der Bruder das berühmte Wort, das ich nicht vergessen habe, jetzt seit bald 30 Jahren, mehr als 25, die jungen Brüder sind noch nicht so weit. Und dann hat mein Kollege Karl Bayer gefragt, wie alt die jungen Brüder sind. Ja, zwischen 65 und 70. Aber das war ein Pioniertyp. Kennt jemand von Ihnen den gesegneten großen Gottesmann Heinrich Kemmler noch? Ich habe viel von ihm profitiert, als Student, haben wir ihn eingeladen gehabt und er hat uns ganze Bibelwochen als Studenten gehalten und es war großartig. Als der Mann in Ruhestand ging, sagte er, jetzt habe ich endlich mal Zeit, was zu tun für den Herrn, und dann hat er das Werk Rehlingen gegründet. Aber der war 90, ich glaube mit 89 besuchte er mich in Gießen und sagte, jetzt müssen wir in Rehlingen noch eine Hochschule gründen. Bruder Stadelmann, wollen Sie nicht auch noch mit? Und so. Mit 89 kommt er auf so Ideen. Aber dann kann man nur froh sein, wenn irgendein Vorstand da ist, der sagt, und was machen wir, wenn er 95 ist? Damit so ein Werk, dass das dann vielleicht auch groß wird, weitergeht. Oder Bodelschwing in Bethel und so. Das sind solche Originale. Gut, nicht jeder Gemeindegründer ist gleich eine kirchengeschichtliche Persönlichkeit. Aber in meiner Freikirche, ich nehme an, den Onken kann keiner überholen. Oder Wesley und so. Das sind Giganten, das sind Gründer. Aber schauen Sie mal in die Kirchengeschichte rein. Irgendwie waren die manchmal auch eigentümlich, ganz stark und nicht immer ganz leicht, neben denen zu arbeiten. Also Gott mag seine Gründe schon haben, warum er diesen Gründertypen sagt, wenn du das Charisma hast, ein Gründer zu sein, sozusagen das, was nicht war, ins Dasein zu rufen und dir das auch im Glauben zu trauen mit einem enormen Glaubensmut, dann sieh rechtzeitig zu, wann du weitergehst. Denn mancher hat etwas aufgebaut und hat es dann mit ins Grab genommen, wenn er zu lange blieb, und hat die Gabe des Gründens, und eigentlich müssten jetzt andere da sein, in diesem Fall Hirten und Lehrer. Einer, der die Stirn hat, in einem heidnischen Umfeld, mit Verfolgung und allem, eine Gemeinde zu gründen, wer sagt denn, dass der immer der Seelsorger ist, der stundenlang den kleinen Nöten des Einzelnen zuhören kann? Der feinfühlige Mensch, der Menschen begleiten kann. Der geduldige Mensch, der einfach mitgeht, wie ein Vater und eine Mutter Kinder begleitet, bis da einer mal aus den geistlichen Windeln rauskommt. So manche Gründertypen, die ich so kenne, die sind da beträchtlich ungeduldiger. Und das ist auch ihre Gabe. Sie dürfen sie nur nicht an der falschen Stelle verwenden. Also im Blick auf mein eigenes Werk. Ich hatte bestimmt die Gabe, als Zweiter am Ende der Pionierphase ein übernommenes Werk in bestimmte geordnete Bahnen zu bringen und strukturiert aufzubauen und. Ich glaube, das hat alles zu meinen Gaben gepasst. Aber Sie können sicher sein, ich weiß heute schon den Punkt, wo ich spätestens in Ruhestand gehen will. Und das ist deutlich vor dem gesetzlichen Ruhestand, wo ich das Amt des Leiters nicht mehr mache, sondern abgeben werde. Das habe ich mir so fest vorgenommen. Gut, ich bin jetzt 56, also ich weiß, wann ich das tun werde. Aber ich werde das nicht bis 65 und erst recht nicht bis 80 führen. Da sind dann andere nötig, die das weiterführen. Ich hatte meine Gabe für bestimmte Dinge. Und dann werden andere da sein, die haben eine Gabe für anderes. Und da bin ich gerne Lehrer meiner Studenten und sonst was. Aber man muss wissen, für welche Etappe Gott einen selber eingesetzt hat. Und was das Maß des Glaubens ist, das er einem gegeben hat. Da sind wir wieder bei der Demut von heute Morgen, der realistischen Selbsteinschätzung. Und so setzt der Evangelist Timotheus Hirten und Lehrer in der Gemeinde ein und Diakone auch noch und so. Hier sind jetzt die Hirten und Lehrer genannt. Und die Gemeinde soll von Menschen geleitet werden, die die Hirtenbegabung haben. Das sind dann eben auch Leute, die mal das verwundete Schaf auf die Schulter nehmen. Das sind Leute, die Geduld haben, die mit einer Gemeinde leben, die dem Einzelnen nachgehen, die für den Einzelnen beten. Das sind aber auch Leute, die sich auf die Hinterbeine stellen mit Gottes Wort in der Hand und sagen, Leute, diese Richtung gehen wir nicht. Die Richtung ist falsch, sie führt von Gottes Wort weg. Ich glaube, wir haben heute viel zu wenig Pastoren, die mit der offenen Bibel bereit sind, auch gegen den Strom zu schwimmen. Das bringt vielleicht unsere Kultur mit sich. Sie ist postmodern. Jeder hat so seinen Standpunkt. Ich könnte euch mal den Vorschlag machen. Ich sehe das so, aber jeder sehe es, wie er will. Also ich habe mich in meiner Gemeinde als junger Pastor hingestellt und habe gesagt, Geschwister, bringt bitte unbedingt die Bibel mit in den Gottesdienst. Und prüft, was ich sage. Und sprecht mich an, wenn irgendetwas der Schrift nicht entspricht. Wir können hier nur gemeinsam weiterkommen. Aber wenn ihr merkt, das, was euer Pastor sagt, damals mit 34 Jahren, das entspricht dem, was Gottes Wort sagt, dann sagt mir nicht, da gehen wir nicht mit. Dann werde ich euch nicht folgen. Dann werde ich notfalls, wenn Mehrheitsbeschlüsse zusammenkommen, sagen, ich kann einem Mehrheitsbeschluss, der gegen Gottes Wort geht, nicht folgen. Dann lasst uns ringen miteinander, bis wir miteinander erkennen, was richtig ist. Muss nicht immer meine Erkenntnis sein. Und es war eine Freude zu sehen, wie in der Gemeinde so nach und nach sich das fröhliche Blätterrauschen am Sonntag im Gottesdienst ausbreitete, wie die Leute mit der Bibel kamen. Da habe ich viel gelernt, habe mich sehr verändert in vielen Dingen in meiner Pastorenzeit, durch die Gemeinde gelernt. Aber die Gemeinde wusste auch, sie haben da einen, der wird nicht sein Mäntelchen in den Wind hängen und versucht es jedem recht zu machen. Mich hat mal das Wort eines Leiters meiner Freikirche sehr beeindruckt, der, als er in sein Amt eingeführt wurde, bei einer großen Konferenz sagte, erwartet bitte nicht von mir, dass ich mich nach 12 Seiten gleichzeitig verneigen kann. Da dachte ich, recht hat er. Und das sage ich meinen Studenten auch. Nicht werdet Leute, die ich bezogen, denken, es muss immer nach dem Pastor gehen. Das ist übrigens ein Grund, warum ich versuche, meinen Studenten unbedingt beizubringen, dass sie Auslegungspredigt lernen. Dass sie nicht nur einen schönen Gedanken aus der Bibel nehmen, sondern mit der Gemeinde durch die Schrift gehen. Dass die Gemeinde den Zettel vor sich haben könnte, die Bibel aufgeschlagen und verfolgen, was da gesagt wird und warum. Hirten und Lehrer, also auf der einen Seite dieses seelsorgerliche, einfühlsame, geduldige, liebevolle Element und auf der anderen Seite, das gehört zum gleichen Amt, meine ich, das sind zwei Münzen der gleichen Seite, im Griechischen steht da ein Artikel für die Hirten und Lehrer, ja, nicht die Hirten und die Lehrer, als wären das zwei Ämter, sondern die Hirten und Lehrer, so steht das im Griechischen. Das sind die zwei Seiten eines Amtes. Da ist der Lehrer, der für die Wahrheit Gottes einsteht. Ich fand das so großartig. Man kann es ja kaum glauben. An der Universität Basel, als ich damals meine Promotion über die Schriftgelehrten fertig hatte, da kriegte ich 2 Wochen vor der mündlichen Doktorprüfung auf Lateinisch ein Gelübde zugeschickt. An der Universität Basel sei es seit der Reformationszeit üblich, dass jeder, der den Doktorgrad der theologischen Fakultät bekommt, dieses Gelübde spricht. Stammen noch aus der Reformationszeit. Und ich soll mir das schon mal durchlesen, es war auf Lateinisch, da hat man 14 Tage Zeit, um es sich zu übersetzen, damit man auch weiß, was man da verspricht. Aber dann kam da guter reformatorischer Inhalt. Ich verspreche und gelobe, ein Lehrer des Wortes Gottes zu sein und nichts zu lehren, als was Gottes Wort sagt. Das habe ich gerne gesagt. Und da habe ich mich oft dran erinnert. Schauen Sie, wir dürfen das nicht anderen nur überlassen, dass sie bereit sind, notfalls mal für Überzeugungen aufzustehen und auch gegen den Strom zu schwimmen, sondern das sollten wir von Christen erwarten. Tolstoi hat mal gesagt, es zeigt sich daran, ob wir von etwas wirklich überzeugt sind, dass wir gelegentlich bereit sind, ganz einfach aufzustehen und in einer Umgebung von solchen, die eine Mehrheitsmeinung, zu sagen, nein. Übrigens für meine sanftmütige liebe Frau, ihr kennt sie ja gut, sie sagte, das war meine Bekehrung, als ich in einem christlichen Elternhaus erzogen, in Fulda konfrontiert werde mit einer liberalen Religionslehrerin, die sagt, es ging wohl gerade um Jesus und Wunder und sowas, das kann heute ja kein Mensch mehr glauben. Und da sagte diese liebe, sanftmütige Person, doch, Ich glaube das. Und sie würde heute jederzeit sagen, heute Morgen war sie ja dabei, das war die Stunde meiner Bekehrung, wo ich nicht mehr nur als Teenager im Glauben erzogen war, sondern mich zum ersten Mal gegen eine Mehrheitsmeinung zu dem bekannte, ich persönlich glaube das, was Gott sagt. So, ich wünsche mir solche Leute, das sind übrigens nicht nur Pastoren, das sind Älteste in der Gemeinde, ja, Hirten und Lehrer. Und es wird ganz schnell schief, wenn einer nur sagt, ich bin Lehrer. Der kriegt das dann hin, am Ende Haare zu spalten. Sozusagen die Hirtenseite, die überlasse ich anderen. So den Sanftmütigeren. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich, nachdem ich einige Jahre schon theologischer Lehrer an Ausbildungsstätten war, 9 Jahre lang Hirte einer Gemeinde sein konnte und die Hirtenseite richtig dazugelernt habe. Da merkt man halt, da kann man dann nicht nur sagen, so ist es und wenn das morgen nicht so geglaubt wird, dann müssen wir irgendwas beschließen. Sondern geht man jahrelang mit einem, betet für ihn und freut sich über jedes Schrittchen nach vorne. Und erträgt manchmal mit viel Leid, wenn einer nicht vorangeht und wieder 2 Schritte rückwärts geht und versucht ihn zu gewinnen, dass es wieder nach vorne geht. Halten wir das Hirte und Lehrer sein zusammen, dann geht es unseren Gemeinden gut. Und diese Leute, die gab es in neutestamentlichen Gemeinden immer in der Mehrzahl. Hirten und Lehrer, die sind eben auch in der örtlichen Gemeinde nicht ein Hirte und Lehrer, der Pastor, Punkt, sonst niemand. Sondern immer ein Kollegium, das sich mit seinen unterschiedlichen Gabenschwerpunkten dann auch ergänzen kann. Und das ist gut so, weil keiner alle Gaben hat. Ist das nicht ein Geschenk, wenn hier steht, und Christus gab in der Gemeinde Apostel und Propheten, die das Fundament brachten? Auf diesem Grund bauen wir heute noch. Ich kann auch im 21. Jahrhundert nicht Gemeinde auf anderem Fundament bauen als auf diesem, wenn es eine gute Gemeinde werden soll. Wenn es eine Gemeinde im Sinne des Neuen Testaments sein soll. Wir brauchen immer wieder Menschen, die diese Botschaft der Apostel und Propheten zu den Menschen bringen, dieses Evangelium bis Gemeinde entsteht. Und wir brauchen dann Leute, die sozusagen die seelsorgerliche Seite und die Lehrseite zusammenhalten. Und ihr merkt schon, damit ist schon etwas vorbereitet, was nachher im Text nochmal kurz anklingen wird. Da werde ich mir nicht so viel Zeit nehmen lassen können, wo Paulus nochmal deutlich sagt, und genau so geht es weiter in der Gemeinde, dass ihr die Wahrheit in Liebe festhaltend unterwegs seid. Ja? Wahrheit und Liebe, Hirte und Lehrer. Ja? Beides braucht man, die Hirtenseite und die Lehrseite, die Wahrheit und die nachgehende, verbindende, verstehende Liebe. Was ist jetzt mit diesen Menschen? Sie sollen andere zurüsten. Diese Menschen, die in Vers 11 genannt sind, die sollen jetzt nicht, weil sie ja so begabte Menschen sind, alles alleine machen. Sondern Gemeinde ist eben ein Organismus, wo jeder ein Glied ist und jeder seine Aufgaben hat. Und so hat Christus Apostel und Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben, um die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes, zur Auferbauung des Leibes Christi. Es geht um eine Zurüstung jetzt der gesamten Gemeinde, der verschiedenen in der Gemeinde, dass sie erkennen und fähig sind, ihren Dienst zu tun. Und da sind wir auch wieder bei einem Thema, was ganz nah an dem Pfingstfest ist. Dass jeder, ich sage es mal mit einem anderen paulinischen Begriff, seine Begabung erkennt, die Gott ihm gegeben hat, mit der er dienen soll. Und das sind sehr unterschiedliche Begabungen. Und es ist wichtig, dass jeder erkennt, was seine Sache ist. Und dass man dazu auch zugerüstet wird, ermutigt wird, befähigt wird. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich sehe es ja dauernd in der theologischen Ausbildung. Wenn man viel investiert in Menschen, was dabei rauskommen kann. Wenn ich manchmal im Oktober, Mitte Oktober bei der Absolvierungsfeier bin und sehe da wieder Leute und ich denke, vor 4 Jahren sind sie zu uns gekommen, dann erinnert man sich an den einen und anderen, hat seine Bewerbungsakte gelesen Und dann freut man sich, was inzwischen draus geworden ist. Ich erwarte da nicht, dass die schon so sind, wie sie mal mit 60 sein werden. Sie sind immer noch junge Leute. Die werden noch viel lernen und von anderen lernen als von uns. Aber wenn man einfach nur mal sieht, was ich da in 4 Jahren tun kann. Ich gehe immer sehr, sehr erfüllt und dankbar nach Hause. Ich glaube, ich habe noch keine Absolvierungsfeier in ein paar 20 Jahren gehabt, wo ich nicht nach Hause fuhr und dachte, was habe ich doch einen schönen Beruf. Ich kann junge Leute zurüsten, um Gott zu dienen. Und das tue ich schon seit 1979. Es ist einfach ein Geschenk. Aber sowas kann man auf eine andere Weise auch in der Gemeinde tun. Menschen zurüsten, nicht nur sagen, ach, jetzt fehlt uns einer in der Sonntagsschule, mach du mal. Und dann wird er ins kalte Wasser geworfen und vielleicht klappt es oder nicht. Rüsten wir doch Leute zu. Also ich habe schon x Leuten gesagt, da gibt es auch immer ganz einfache Dinge beim Zurüsten. Ich sage jetzt das mal mehr praktisch. Ich tue es, du schaust zu. Ich tue es, du hilfst. Du tust es, ich helfe. Du tust es, ich ermutige dich. Diese 4 Dinge, das ist so eine kleine Anleitungsregel. In Amerika nennt sich das One-Minute-Manager von Blanchard. Es ist so einfach, aber es ist so gut übertragbar auf Geistliches. Nicht einfach den Leuten, mach mal, wir brauchen mal da einen. Und dann tut er es und schafft es nicht und gibt frustriert auf. Sondern ich mache dir es erstmal vor, du darfst zuschauen. Jesus hat es auch so gemacht. Jüngerschaftliches Modell ist immer, dass man in einen Dienst mit hineingenommen wird und sieht, wie in diesem Fall der, der es besser kann, es tut. Es war für mich doch ein Riesenerlebnis mit 16 Jahren, als ich zum Glauben kam. Als ein Bruder, der auch auf so Freizeiten und Konferenzen sprach, dann ab und zu gesagt hat, Helge, komm, wenn ich von der Schule kam, komm, wir gehen mal auf die Bank am Waldrand, ich muss heute Abend predigen oder heute Nachmittag in der Bibelfreizeit. Ich brauche dich einfach jetzt mal, um mit mir zu beten. Wir wollen mal zu zweit für diesen Dienst heute Nachmittag beten. Das konnte ich doch, obwohl ich erst ein paar Wochen im Glauben war. Und es hat in mir ein Verantwortungsbewusstsein geschaffen. Obwohl ich 16 Jahre alt bin, ein paar Wochen gläubig, ist hier ein Bruder, durch den ich zum Glauben komme, der sich freut, wenn er von so einem Grünschnabel wie mir Gebetsunterstützung bekommt. Und dann haben wir zu zweit gebetet für den Nachmittag. Und später hat er mal gesagt, guck, du hast jetzt mehrmals gehört, wie ich in der Jugendfreizeit spreche. Heute Abend machst du mal 10 Minuten. Ach, dachte ich, kann keinen klaren Gedanken fassen. Und dann hat er mir gezeigt, wie es geht und dann habe ich es mal gemacht. Und irgendwann hat er gesagt, und jetzt machst du mal den Jugendabend und ich gucke zu und rede hinterher mit dir. Und Gott war unglaublich gnädig, an diesem Abend kam jemand zum Glauben. Eine Ermutigung, nicht nur von einem Menschen, sondern auch noch von Gott. Aber es ist doch was anderes, als wenn wir immer nur klagen, wir haben keine Mitarbeiter oder Leute ins kalte Wasser werfen, die dann aufgeben. Zurüsten der Heiligen zum Dienst. Aber dann sollen sie diesen Dienst auch tun. Insofern ist nicht nur Zurüstung zum Dienst. Man kann ja auch lauter Leute zu Schulungen schicken und noch eine Schulung und irgendjemand bietet noch irgendwas an, finanziert die Gemeinde auch wieder. Es muss dann irgendwann auch zum Dienst kommen, nämlich zur Auferbauung des Leibes Christi. Genau dazu erfolgt nämlich die Zurüstung zum Dienst. Das soll jetzt nicht so sein, ich habe am Ende eine dicke Kladde, einen Ordner, wo ganz viel Schulungsmaterial drin ist und weiß selber wieder mehr, sondern wozu ich zugerüstet worden bin, damit soll ich jetzt beitragen, dass die Gemeinde Jesu auferbaut wird. Da soll ich anderen helfen, dass es vorangeht, Stück um Stück, Schritt um Schritt. Und dann schauen wir uns das mal näher an, wie das jetzt aussieht. Was ist das Ziel dieser Auferbauung des Leibes Christi? Wozu dieser Dienst aller? Da kommt dieses große Globalziel. Bis wir alle hinkommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum reifen Mann werden, zum Maß des reifen Alters der Fülle Christi. Wir hatten ja heute Morgen das Thema Einheit. Da ging es um die geschenkte Einheit. Die geschenkte Einheit, wie sie am Anfang uns sozusagen als Erbgut mitgegeben wird. In dem Moment, wo wir gläubig werden, sind wir Teil der Familie Gottes und daran sollen wir festhalten. Das ist die geschenkte Einheit. Hier geht es jetzt um die Einheit als Aufgabe. Dort ging es um die Einheit als Geschenk. Jetzt die Einheit als Aufgabe. Das erste gilt noch. Haltet einfach daran fest, mit jedem Gotteskind gehört ihr zusammen. Das ist das Thema von heute Morgen. Aber jetzt, die Heiligen werden zugerüstet auf der Basis des apostolischen Wortes, des neutestamentlichen Wortes, begleitet durch Hirten und Lehrer, zugerüstet, dienen wir gemeinsam im Leib Christi, damit er geistlich auferbaut werde. Aber mit dem Ziel, dass wir alle hinkommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Hier geht es jetzt um etwas anderes als heute Morgen. Hier geht es jetzt um die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis. Und zwar, das Wort Glauben kann im Neuen Testament zweierlei bedeuten. Das lernt jeder Theologiestudent. Zum einen Glauben als Glaubensakt. Ich glaube an Jesus als meinen Retter und werde gerettet. Das ist in Epheser 4, Vers 5 gesagt. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Da ist der Glaube, hatte ich ja heute Morgen gesagt, in dem Zusammenhang Glaube an den Herrn mit der Folge der Taufe. Ja? Das ist da der Zusammenhang. Also der rettende Glaube. Aber hier geht es jetzt offenbar um das Glaubensgut. Ja. Also der Theologiestudent, der lernt es auf Lateinisch. Ja. Es ist einmal eben die Fides qua Creditur, der Glaube, mit dem ich glaube, und einmal die Fides quae Creditur, sozusagen der Glaube, der geglaubt wird, der Glaubensinhalt. Ja, gut, können wir gleich wieder vergessen. Aber hier geht es um dieses. Das Ziel ist, Einheit im Glaubensinhalt zu haben. Einheit in der Erkenntnis. Und da merken wir, hier sagt die Bibel nicht, erst wenn ihr alles im Blick auf Glaubensdinge und im Blick auf Erkenntnis gleich seht, dann könnt ihr einig sein. Sondern Kapitel 4, 1 bis 6, ihr seid eine Einheit. Haltet dran fest, in Liebe, in Demut, in Sanftmut. Praktiziert diese Einheit, die der Geist schon geschenkt hat. Aber auf dieser Basis sagt jetzt bitte nicht, wir können besser eins sein, wenn wir Erkenntnisfragen ausklammern. Solange wir nicht über Erkenntnisfragen reden, lässt sich gut eins sein. Wir haben uns alle lieb. Nein, sagt Paulus, das ist so, als würde man ein 2-Euro-Stück in der Mitte so auseinandersägen, auf der flachen Seite. Ja? Als hätte man ein Geldstück, das nur eine Seite hat. Sozusagen, wir haben uns alle lieb und sind eins, weil wir nicht über Erkenntnisfragen reden. Nein, haltet die Erkenntnis, dieses Fest, das ihr zusammengehört, aber lebe konsequent zugleich so, dass du dich hineinbegibst in das Ringen, um als Ziel, sozusagen als Ziel am Horizont zu haben. Gott hat uns sein Wort, das Wort der Apostel und Propheten gegeben, dass wir es auch glauben, dass wir es auch erkennen und dass wir es miteinander erkennen. Es gibt nicht 5 Wahrheiten. Es ist nicht eine Sache richtig und ihr Gegenteil auch. Und da müssen wir uns den Liebesdienst des Ringens um Erkenntnisfragen gegenseitig geben. Aber eben das darf man nicht aufteilen. Schauen Sie, es gibt so manche, die sagen, ich habe die Gabe, Wächter in der Gemeinde Jesu zu sein. Ich weiß noch, als ich mal Redner war bei Wort des Lebens am Starnberger See, hat da bei jungen Leuten über zu reden und zu predigen. Hinterher kam ein junger Mann zu mir, sagte, ich will demnächst auf die Bibelschule gehen. Ich habe die Gabe, ein Wächter zu sein. Und Sie haben in Ihrer Predigt so und so viel mal nur Jesus erwähnt. Ich glaube, ich hatte den Namen Jesu nur 3-mal erwähnt. Und das ist zu wenig, das ist kein Evangelium, was Sie sagen. Und hat mir das in aller Schärfe gesagt. Also sozusagen, ich will Sie nicht nochmal hören. Ich sagte, meinen Sie, mit Ihren 17 Jahren könnten Sie das schon so genau beurteilen. Die Predigt war über das Hiob-Buch gegangen. Ich denke, es war ziemlich bibelgemäß, aber sie haben nicht oft genug Jesus gesagt, deswegen kann das nicht biblisch sein. Die Gabe des Wächters. So kann das nicht gut gehen. Da müsste man eben sehen, man muss auf der Basis zu wissen, wir sind in der Liebe Christi verbunden. Wir gehören zusammen. Thema von heute Morgen. Auf dieser Basis ringt man um die Wahrheit miteinander. Also beides ist wichtig. Und damit haben wir Einheit im Sinne von heute Morgen als Vorgabe und im Sinne hier von Vers 13 Einheit als Ziel. Aber bitte ersparen wir uns das nicht. In einer postmodernen Zeit ist es so modern, einfach zu sagen, jeder hat seine Meinung, jeder soll seine Meinung auch haben, keiner redet dem anderen rein und man tut sich nicht mehr den Dienst, mit der offenen Bibel zu ringen darum, was sagt denn Gott? Versuchen wir das immer wieder, miteinander vorwärts zu kommen. Das Ziel wäre die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis. Und wir mögen es vielleicht nicht schaffen. Das vielleicht kann ich mir ersparen sogar. Warum? Weil die Bibel sagt, unser Erkennen ist Stückwerk. 1. Korinther 13. Von daher ist es wahrscheinlich sogar biblisch, dass wir hier nie ganz dahin kommen. Aber es muss unser Ziel bleiben. Nicht, weil ich jetzt noch nicht alles erkenne, wie ich von Gott erkannt bin. Deswegen probiere ich es gar nicht. Weil ich sowieso nie alles in der Bibel 100% verstehe, grabe ich gar nicht in diesem wunderbaren Wort. Leute, lasst uns ringen um biblische Erkenntnis. Lasst uns miteinander den Liebesdienst tun, Gottes Wahrheit immer vollkommener zu erfassen und den Sohn Gottes zu erkennen. Und das ist dann nicht nur ein Detail biblischen Glaubens, sondern in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Das heißt, alles, was Jesus ist und gibt und will und schenkt, zu erkennen, das heißt ja doch die neutestamentliche Offenbarung, umfassend erkennen. Ach, wenn Gemeinden so auf dem Wege sind, dann sind es Gemeinden, die sozusagen auf dem Fundament der Liebe bauen und die immer näher unterwegs sind, miteinander Gottes Wahrheit zu erkennen und zu leben. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis. Nehmen Sie das als ein Ziel mit, auch von dieser Konferenz, dass Sie Bibelliebhaber sind, die mit anderen über die offene Bibel reden und dass Sie in Ihrem Umfeld helfen, dass biblische Erkenntnis sich ausbreitet, dass Jesus-Erkenntnis sich ausbreitet. Und das hat dann auch mit geistlicher Reife zu tun. Die Sache hier mit dem vollkommenen Mann, Maß des reifen Alters der Fülle Christi, das will doch eigentlich nur Väter und Mütter in Christo beschreiben. Mit dem reifen Mann, er will ja hier nicht das äußere Alter sagen, sondern ein reifer Gläubiger, einer, der nicht mehr ein Unmündiger, ein Kind im Glauben ist. Nicht, dass der Kontrast kommt in Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige sind, umhergeworfen, umgetrieben von jedem Wind der Lehre, durch Trugspiel der Menschen, durch Verschlagenheit, die zum Betrug des Irrtums führt. Also nicht mehr Kinder im Glauben, die von jeder Lehre und Irrlehre beeinflusst werden. Die Winde des Zeitgeistes, die wehen mal von rechts und links. Und ich denke in unserer Zeit manchmal gleichzeitig von allen Seiten. Und es ist wichtig, dass wir als Gotteskinder reif werden. Nicht mehr wie Kinder, die für alles anfällig sind, sondern reife Christen werden. Und das geht eben nur, wenn wir diesem Ziel Schritt für Schritt näher kommen, hinkommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis. Und das geht eben nur, das Thema klang ja schon deutlich an, Vers 15, dass die Wahrheit in Liebe festgehalten wird. Da können wir es auch nicht aufteilen und sagen, so hier mal mittendurch, nicht, lieber Helmut, hier neben dir durch, die hier sind für Liebe, die hier sind für Wahrheit und so ergänzen wir uns. Also wenn mich ein theologischer Lehrer, den ich hatte, geprägt hat, mehr als alle anderen, dann war es Francis Schaeffer. Und er hat 1974 am Kongress für Evangelisation in Lausanne ein enorm wichtiges Referat gehalten. Ich habe es später nur lesen können, ich hatte ihn in den frühen 70er Jahren als Professor. Und er hat gesagt, je nach Naturell kann ein Mensch ein großer Kämpfer für die Wahrheit sein. Er muss nur so ein bisschen Haarspalter sein. Dann kämpft er entweder für die Doktrin einer politischen Partei oder wenn er eben Christ ist, kämpft er für die geistliche Wahrheit. Und es gibt auch unter Evangelikalen solche Zirkel, da geht's nach dem Motto nur drauf. Und dann gibt's andere, die sind so lieb, schon von Natur aus so lieb, dass sie niemandem etwas zuleide tun. Also um es mal aus dem Tierreich zu vergleichen, es gibt eben Shelties oder Collies, ganz liebe Tiere, und es gibt Dobermänner. Und genau so hat sich das Gott in der Gemeinde nicht gedacht. Das mag unsere Natur so sein. Also wenn es nur nach mir ginge, so habe ich mich jedenfalls früher gesehen, dann war ich sicher einer, der eine Tendenz zur Lehre hatte und notfalls zum Streiten darüber. Aber mein Lehrer Francis Schäffer, der hat gesagt, je nach fleischlicher Natur kann der eine ein großer Kämpfer für die Wahrheit werden und der andere ein großer Werber für die Liebe. Das kann man je nach Psychologie der Persönlichkeit werden, so oder so. Aber simultan Liebe und Wahrheit zusammenhalten, das kann nur Gott selber schenken. Und das ist die große Sache. Und da hatte ich meine Nachreifungsbedürfnisse nach der einen Seite und andere haben sie nach der anderen. Gott hat mir immer besonders sanfte Menschen an die Seite gestellt. Mein bester Freund, mit dem ich schon zur Schule ging, der schon für meine Bekehrung gebetet hatte, ein Pfarrersohn, mit dem habe ich dann später auch Theologie studiert. Und er sagte mir dann manchmal, wenn ich mich für etwas ereiferte, Helge, jetzt kriegst du schon wieder einen roten Kopf und ereiferst dich für irgendeine Sache. Vergiss die Liebe nicht. Der lag mir da mit den Ohren. Ich habe so einen Ordner mit Korrespondenz, wo er mir später noch Briefe schrieb und immer an mir gefeilt hat. Und dann hat er mir eine ganz sanftmütige, liebe Frau an die Seite gestellt. Das hat unglaublich abgefärbt. Da habe ich viel dazugelernt. Aber ich habe dann meinem Freund auch den Liebesdienst getan. Und wenn er dann, er ist ein unglaublich harmonischer, ganz lieber Kerl. Aber wenn er dann sein Fähnchen einrollte, wenn es darum gegangen wäre, sich mal auf die Hinterbeine zu stellen und Farbe zu bekennen, dann habe ich ihm gesagt, Günther, jetzt um der Wahrheit willen es sagen. Du kannst es lieb sagen, aber sag es. Wir haben uns sehr viel Dienste getan. Unser Motto, unser Freundesmotto war, ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Das steht im Alten Testament. Dass das am Ende rauskommt, die Wahrheit in Liebe sagen können oder lieb, wirklich lieb sein und trotzdem für die Wahrheit einstehen, das kann nur Frucht des Geistes sein. Möge Gott uns das schenken, dass das zusammenpasst. Und wenn das dann ist, wenn diese beiden Dinge zusammen sind, dann wird Gemeinde Jesu auch nicht zu so einem Parteigezänk, wo die einen dann so richtig der Wahrheitszirkel sind, die Rechthaber, und der anderen sind die großen Ökumeniker, die alles verbinden, am Ende noch alle Religionen auf einmal, sondern dann wird Gemeinde Jesu erbaut, durch Wahrheit und Liebe zusammen. Das wird der Natur eines zugleich heiligen und liebenden Gottes gerecht, nur das. Ein letztes. Hier steht, so wachsen wir hin, zugerüstet, einstehend und darum ringend, dass Erkenntnis der Wahrheit und des Sohnes Gottes ist. Wahrheit und Liebe zusammenhaltend, so wachsen wir hin zu dem, der das Haupt ist. Gemeinde reift Jesus entgegen. Und umgekehrt, Vers 16, von ihm her vollzieht der ganze Leib sein Wachstum. Es ist wie so bei einer Ziehharmonika, ja. Zusammen und zusammen, auf ihn hin, von ihm her. Und nur so geht es. Wir wachsen ja nicht durch eigene Leistung auf ihn hin. Erinnern wir uns, Vers 11, es begann alles mit seinem Geschenk, dass er uns beschenkt mit seinem Wort und mit begabten Leuten. Und das multipliziert sich Und so wächst man hin auf ihn in Geschenken. Und von ihm her bekommt man alles, was man braucht, um geistlich wachsen zu können. Wir sind nicht nur ein religiöser Verein, der irgendwas aufbaut und wir bauen halt Gemeinde. Sondern wir sind Menschen, die als ihr Ziel und ihre große Liebe des Lebens Jesus vor Augen haben und die von diesem Herrn, der uns erlöst hat mit seiner Lebenshingabe, her alles kriegen, was wir brauchen, dass wir gesund wachsen als Gemeinde. Das ist Gottes Geschenk für seine Gemeinde. Und es ist gut, das am Pfingsttag sich nochmal richtig durch den Kopf und durchs Herz gehen zu lassen, dass Gott sich so Gemeinde gedacht hat. Und dann lasst uns Menschen sein, die in ihrer Umgebung Gott immer wieder danken für begabte Leute, sich dienen lassen von solchen und die anderen dienen zur Auferbauung der Gemeinde. Lasst uns Menschen sein, die wirklich bewusst Einheit leben, auch manchmal, wenn es weh tut, festhalten an der Einheit. Aber die zugleich deswegen nicht aufgeben, sich einzusetzen für die Einheit der Erkenntnis und die Einheit des Glaubens. Und lasst uns Menschen sein, die aus Jesus ihre Kraft schöpfen. Denn nur von ihm, dem Haupt her, empfängt die Gemeinde alles, was sie braucht. Ich denke, so hat sich Jesus Gemeinde gedacht. Und davon inspiriert sollten wir wieder in unsere Gemeinden gehen und darum beten, dass es so wird und uns dafür einsetzen, dass das, was Gott gegeben hat, auch gelebte Wirklichkeit unter uns wird. Amen. Amen. Beten wir zusammen. Lieber Herr, und hilf, dass das, was du uns geschenkt hast, auch Realität wird unter uns. Pfingsten als Geburtstag deiner Gemeinde, es soll uns erinnern, dass wir Gemeinde auch so leben in unserer Zeit, wie du es in deinem Wort uns als Evangelium vorgegeben hast. Du hast uns gezeigt, wie Gemeinde sein kann, wenn es nach dir geht. Und nun hilf uns, Herr, denn wir wollen so leben. Wir wünschen uns, dass unsere Gemeinden so sind. Und wir wollen an unserer Stelle uns dafür einsetzen, dass es so wird. Herr, gib du auch in unserer Zeit und in unserer Umgebung Gemeinden, die sich nicht benehmen wie geistliche Kinder, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Gib, dass wir uns nicht benehmen in unseren evangelikalen Kreisen wie ein bloßer Rechthaberverein, sondern schenke, Herr, dass wir ein Ort sind, wo deine Heiligkeit und deine Liebe simultan gelebt wird und wo Menschen erkennen, wenn sie auf uns schauen, wie du bist. Das gib uns du um Jesu willen. Befähige uns dazu durch deinen Geist. Amen.